Ein Abenteurer, ein Bike, ein Ziel. ThriveSide. Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast ThriveSide.
Ja, servus, namaste, Leute. Seid gegrüßt, Freunde der Sonne, hier aus dem wunderschönen Kathmandu. Ich habe es tatsächlich schon nach Kathmandu geschafft mittlerweile, beziehungsweise sind ja auch schon wieder ein paar Tage vergangen seit meiner letzten Aufnahme. Und ich hatte euch beim letzten Mal ja erzählt, dass ich mich weiter auf den Weg mache von Pokhara nach Kathmandu. War ein harter Weg hierher, weil ich habe nämlich nicht den Highway genommen, sondern bin abseits der Hauptstraßen gefahren. Aber dazu komme ich gleich. Ich wollte euch ja auf jeden Fall erstmal noch hier eine Aufnahme machen. Oder was heißt erstmal? Ich wollte euch noch die Aufnahme hier machen, bevor ich morgen in meinen Vipassana-Kurs starte, in meinen Vipassana-Meditationsseminar. Ich weiß nicht, erzähle ich das jetzt oder erzähle ich das am Ende der Folge? Vielleicht erzähle ich das auch erst jetzt. Auch erst jetzt, weil ja, schon spät wieder. Bin ein bisschen aufgeregt wegen morgen. Nee, ich erzähle das mal vorneweg. Warum nicht? Also, wer schon mal was von Vipassana gehört hat oder vielleicht sogar so einen Kurs auch schon mal selber gemacht hat, der weiß, wovon ich rede. Für den Rest von euch erkläre ich es natürlich gerne. Vipassana ist eine 2500 Jahre alte, glaube ich, Meditationsform, Meditationstechnik aus Indien, die ja weltweit verbreitet ist. Also es gibt sogar in Deutschland Kurszentren, wen sowas interessiert. Ich habe letztens irgendwann mal geguckt, weil es mich interessiert hat. 3 oder 4 Zentren haben wir, wo man sowas in Deutschland auch machen kann. Ursprünglich kommt es aus Indien, deswegen ist Indien natürlich mit diversen Zentren dicht besiedelt. Und hier in Nepal gibt es auch einige. Und ich glaube, ich hatte es irgendwann in den Folgen auch schon mal angerissen. Ich wollte es schon ein paar Mal in Indien machen, aber es hat halt leider nie gepasst, weil, ja, entweder hat der Kurs gerade angefangen, ich war zu spät oder der Kurs war voll. Es wurde kein Kurs angeboten zu dem Zeitraum, wenn ich irgendwo in der Nähe von einem Kurscenter war. Also diverse Umstände. Aber jetzt hat es endlich geklappt. Ich habe eine Buchung, wie sagt man denn auf Deutsch? Ich habe mich angemeldet bzw. angefragt, eine Buchung. Man muss das hier anfragen. Man muss auch so einen kleinen Test durchlaufen, so einen kleinen Fragebogen. Und dann wird man eben entweder angenommen oder abgelehnt. Ich wurde zum Glück angenommen und morgen beginnt mein 10-tägiger Kurs bzw. 11-tägiger Kurs. Morgens Einführungstag und dann 10 volle Tage, also Ende des Monats. Ende Mai komme ich dann erst wieder dort raus. Ist ein geschlossenes Gelände und ich werde dort 10 Tage lang schweigen dürfen. Wie mein guter Freund Karl heute gesagt hat in einer seiner wunderschönen Sprachnachrichten, oder er hat es vielleicht geschrieben, ich weiß es gar nicht, eine Wohltat für die Menschheit. Ich soll da auf jeden Fall schön was lernen, damit ich in Zukunft weiß, wie man die Fresse zu halten hat. Fand ich äußerst witzig, musste ich an der Stelle mal kurz einwerfen. Schöne Grüße an dich, Karl. Ja, also 10 Tage Schweigen steht dann auf dem Programm. Nichts reden und auch nichts machen, wirklich gar nichts, außer Essen und Meditation. Bis zu 15 Stunden am Tag Meditation, je nach Kurs. Also wirklich gar nichts. Ich muss alles abgeben. Ich werde keinerlei Kommunikation zur Außenwelt haben, also Handy sowieso, aber auch so Radio, keine Musik hören, keine Bücher lesen, kein Tagebuch schreiben, keinen Sport auch machen. Das Maximale, was erlaubt ist sozusagen, ist ein bisschen spazieren gehen auf dem Gelände. Und das war's auch schon. Ansonsten soll ich mich nur mit mir und mit meinem Geiste beschäftigen. Also viel sitzen natürlich auch, dementsprechend Meditation halt in der Gruppe, also ich werde nicht ganz alleine dort sein. Ich bin gespannt, wie es abläuft, ob ich auch ja, vielleicht irgendwie in so einem Gruppenzimmer dann bin oder ob ich ein Zimmer für mich alleine bekomme. Aber der Tagesablauf, der sieht schon, den Ablaufplan, den habe ich schon mal grob gesehen, der sieht schon ganz schön hart aus. Sagen wir es mal so, um 4:30 Uhr, nee, um 4 Uhr gibt es den Morgengong. Um 4:30 Uhr geht es dann los mit der Meditation. Irgendwann gibt es dann mal Frühstück, Mittagessen, Abendessen auch. Zwischendrin gibt es natürlich auch mal Pausen. Und abends gibt es noch einen, ja, einstündigen Vortrag, passend zum jeweiligen Tag des, ja, Meisters oder des Lehrers dieser Meditationsform, nennen wir es mal so. Und dann um 21 Uhr, um 9 Uhr abends ist dann Schicht im Schacht, weil um 4 Uhr klingelt ja schon wieder der Wecker, beziehungsweise nicht der Wecker, weil Handy mit Wecker wird es nicht geben, sondern der Morgengong wird einen dann dort wecken. So sieht der grobe Tagesablauf aus. Ja, im Prinzip zusammengefasst, starrt man bis zu 15 Stunden am Tag die Wand an. Zwischendrin gibt es mal was zu essen oder ein bisschen Spaziergänge. Und das war's. Und das Ganze 10 Tage lang. Also vom Hörensagen her habe ich ja mir sagen lassen, es ist nicht nur körperlich hart durch dieses Sitzen und die körperlichen ja, Wehwehchen und Beschwerden, die dadurch rauskommen, sondern natürlich hauptsächlich mental, weil da, ja, da werden unter Umständen sich Abgründe auftun in einem selber. Da werden Dinge hochkommen, wenn man sich nur mit sich und seinen Gedanken beschäftigen kann und keinerlei Ablenkung auch hat. Was ich mir sehr, sehr spannend vorstelle. Also nicht wenige Leute haben gesagt, dass dieser Kurs ihr komplettes Leben verändert hat und sie dadurch ganz andere Menschen geworden sind. Finde ich sehr spannend, das so zu hören. Ich bin wirklich, ja, habe ich ja eben schon gesagt, ein bisschen aufgeregt auch, was das angeht. Bin jetzt nicht wahnsinnig angespannt oder so, aber ich merke doch so ein bisschen leichte Unruhe, Aufregung in mir selber, weil, ja, sowas macht man halt auch nicht alle Tage. Und so eine Erfahrung hat, glaube ich, keiner jemals zuvor gemacht, der so einen Kurs nicht gemacht hat. Deswegen denke ich, wird das wahnsinnig, ja, wahnsinnig erfahrungsreich, wahnsinnig spannend und mit Sicherheit ein einzigartiges Erlebnis, einzigartige Erfahrung werden, die sowohl ja körperlich als auch mental sehr, sehr hart werden wird. Aber ja, in den Statuten steht, man darf auch nicht abbrechen. Ich meine, bevor ich da drinne, keine Ahnung, irgendwie absolut seelisches Leiden erfahre, werden die mich wahrscheinlich schon dort rauslassen, aber es ist auch nicht meine Absicht, natürlich irgendwie mit der Einstellung da reinzugehen, sondern genau die Einstellung eben an den Tag zu legen, die als Überschrift über diesem Kurs steht. Egal, was passieren wird, egal, was ich dort drinne für Erfahrungen machen werde, ich werde den Kurs bis zum Ende durchziehen. Von daher, ihr dürft gespannt sein. Die nächste Folge wird dann sehr wahrscheinlich, davon ist mal auszugehen, wenn ich dazu in der Lage bin, danach ein Vipassana Special werden. So sieht's mal aus. Also bis Ende Mai bin ich im Kurs und danach hört ihr wieder von mir. Auch hier wahrscheinlich aus Kathmandu, weil das Kurscenter ist ja so 10 Kilometer außerhalb. Da fahre ich morgen mit dem Fahrrad hin. Im Moment bin ich jetzt noch hier im Hostel und dann morgen fahre ich, wie gesagt, mit dem Fahrrad dann dahin und dann geht das los da. Ja, Kathmandu, der Weg hierher, das Hostel hier war spannend. Also ich hatte eine schöne, aber auch sehr anstrengende Zeit, um hier nach Kathmandu zu kommen, weil ich, wie eingangs gesagt, nicht den Highway gewählt habe, nicht wählen wollte, aus diversen Gründen. Der wäre zwar deutlich flacher und ja, wahrscheinlich auch kürzer, also nicht nur wahrscheinlich, der wäre auch kürzer gewesen, aber er wäre wahrscheinlich auch irgendwie langweiliger und ganz besonders wäre er staubiger, verkehrsreicher, dreckiger, nerviger gewesen. So mal grob zusammengefasst. Also das war der Tenor von allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Die haben gesagt, nimm nicht den Highway. So,
Deswegen habe ich mich gegen den Highway entschieden. Bin lediglich über den Highway raus aus Pokhara gefahren und dann schon relativ zeitig auf Seitenstraßen ausgewichen. Ein Stück vom Weg bin ich erneut gefahren, wie am Anfang das Annapurna Circuit. Aber dann bin ich ja davon ab und einfach so hauptsächlich auf Nebenstraßen unterwegs gewesen. Die waren auch größtenteils gut, also kann man eigentlich nichts sagen. Da war ja guter Asphalt, zumindest am Anfang erstmal. Den Rest erzähle ich euch jetzt. Oh, könnt ihr euch schon denken, was da wieder mal so passiert ist, wie immer auf meiner Fahrradreise. Kein Tag gleich dem anderen. Deswegen bin ich auch gleich am ersten Tag mal schon übelst von Regen überrascht worden am Nachmittag. Es war zwar schon ein bisschen später Nachmittag, ich war eh so ein bisschen auf der Suche nach einem Zeltplatz, aber ich wäre schon noch ein Stückchen weiter gefahren. So habe ich mir dann ein Restaurant rausgesucht, wo ich dann Halt gemacht habe, weil das war wie wenn einer den Wasserhahn aufgedreht hat. Also die Regenzeit scheint jetzt langsam hier loszugehen, langsam hier anzukommen. Die letzten Tage war das auch ab und zu so gewesen, dass es pünktlich zum Nachmittag wird auf einmal der Himmel schwarz. Zack, die Schleusen gehen auf. Da kommt es mal 2-3 Stunden gnadenlos runter. Da ist alles überflutet. Und danach ist auch wieder gut. Und so ging es mir auch gleich am ersten Tag aus Pokhara raus. Deswegen habe ich erstmal einen Ingwertee mir gegönnt in dem Restaurant und dachte, ja gut, wenn der Regen wieder aufhört, dann fahre ich noch ein bisschen weiter. Ja, weit gefehlt. Letztendlich habe ich dann direkt unter dem Dach vor dem Restaurant mein Zelt aufbauen dürfen und habe dort die erste Nacht außerhalb von Pokhara verbracht. Ich hätte eh nicht mehr weiterfahren können, muss ich auch zugeben, weil ich habe im Restaurant beim Abendessen den guten Utam kennengelernt, der dort aus der Nähe kommt. Und ja, trotz meiner Hinweise, dass ich nicht unbedingt was trinken will, hat der gute Utam mir ein Bier nach dem anderen eingeschenkt. Ich glaube, ich hatte am Ende, ich weiß nicht, 6, 7, 8 kleine Bier oder so drin. Ich war richtig strack. Ich war richtig gut dabei, weil so viel Alkohol trinke ich ja jetzt auch nicht. In den letzten Wochen und Monaten eigentlich fast gar nichts, ja. Und außer wenn es mal halt irgendwas zu feiern gibt oder so. Klar, ich trinke hier und da mal ein Bier, aber in der Menge, in der kurzen Zeit, der hat halt immer schön diese 660 Milliliter Flaschen bestellt, so eine ganz komische Größe, die es hier auch gibt. Und hat dann eine Flasche für uns beide geteilt. Also hat jeder halt ja ein kleines Bier. Und ich habe mehrfach gesagt, ey, reicht mir. Jo, kurz danach war wieder die nächste Flasche am Start. Und er hat wieder mein Glas voll gemacht. Also ich war gut dabei. Ich hatte Spaß, mein Zelt aufzubauen. Es hat bestimmt fast doppelt so lange gedauert wie sonst. Und ich war einfach nur froh, als ich endlich im Zelt lag. Und letztendlich auch mitten in der Nacht froh, dass ich unter diesem Dach mein Zelt aufbauen konnte, weil da kam es nämlich noch ein zweites Mal richtig runter. Deswegen war das schon eine Wohltat, am nächsten Morgen entspannt mit einem trockenen Zelt unter dem Dach dort aufzuwachen. Ja, der nächste Tag war so, da habe ich eigentlich so das echte Nepal kennengelernt, würde ich sagen. Ein bisschen bin ich auch mal wieder auf Komoot. Wie heißt das eigentlich richtig? Stefan, Frage an dich, Klugscheißer. Mein Freund Stefan. Der hat gar nicht geantwortet auf die letzte Podcast-Folge. Da habe ich ihm doch auch noch irgendeine Frage gestellt. Da kam nichts zurück. Ich hoffe, es geht dir gut, Stefan. Bitte antworte diesmal auf diese Folge, auch wenn ich deine Antwort nicht zu hören bekomme, wenn ich im Vipassana bin. Anyway, sagen wir Komoot. Ich glaube, es heißt Komoot, weil es wird ja mit Doppel-O geschrieben, aber ich sage immer Komoot. Anyway, ja, bin mal wieder ein wenig auf Komoot reingefallen und habe mich zu sehr abseits des Highways führen lassen, weil ich habe nicht nur das echte Nepal in Form von ja kleinen Dörfern oder vereinzelten Holzhäusern kennengelernt, sondern auch das echte Nepal in Form von matschigen, steinigen Wegen hat natürlich nicht geholfen, auf unbefestigten Straßen unterwegs zu sein, nachdem es die ganze Nacht geregnet hat. Aber ja, auch das gehört dazu. Das war mal wieder ein Tag fürs Lehrbuch. Ich hatte mir eigentlich geschworen, dass ich nie wieder in diese Situation kommen will, wo sich meine Räder einfach nicht mehr drehen, die Räder vom Fahrrad einfach nicht mehr drehen, weil so viel Matsch zwischen Reifen und Schutzblech sich angesammelt hat, stecken geblieben ist, eigentlich schon mehr Lehm als Matsch, dass ich erstmal eine halbe Stunde mit einem Stock am Rand das Zeug wieder da rauskratzen muss, meine Bremsen nicht mehr funktionieren, weil alles voll mit Matsch ist. Ihr kennt vielleicht noch die Stories aus den, ja, aus der Vergangenheit, aus den letzten zwei Jahren. Auch damals mit Sascha noch, da sind wir ja wirklich in die ein oder andere, ja, Situation reingeraten, die dann gar nicht mehr so schön waren. Und ich wollte nie wieder in diese Situation kommen. Ich war kurz davor, die Schutzbleche abzureißen vom Fahrrad oder das ganze Ding einfach in so einen vorbeilaufenden oder unter mir durchlaufenden Fluss zu schmeißen, als ich endlich mal über eine Brücke gekommen bin, damit der Matsch wieder da rausgeht. Also es war einfach wieder nur eine Quälerei vor dem Herrn vom Allerfeinsten. Aber es war auch wieder eine Erfahrung. Ich habe wieder diese Erfahrung gemacht. Ich war einfach, ja, abseits der Straßen unterwegs. Ich konnte nirgendwo anders hin. Ich musste da durch. Zwischenzeitlich hatte ich mal noch einen Begleiter in Form von einem Motorradfahrer, der auch das eine oder andere Mal fast stecken geblieben ist, selbst mit seinem Motorrad. Und wenn er dann durchkam, durch die riesigen Matschfelder, Pfützen, wie auch immer, dann hat er auf der anderen Seite gestanden und mir zugewunken und gerufen, come on, come on. Wo ich so dachte, ja genau, du kommst kaum mit deinem Motorrad da durch, Junge. Aber dann sagst du hier, los, mach hin, komm, ich soll da einfach mit meinem Fahrrad durchfahren. Ist klar. Aber ja, letztendlich habe ich es geschafft. Ich habe den Tag überlebt. Das war mit einer der anstrengendsten und spannendsten Tage der letzten Woche. Und ja, habe auch ein paar coole Erlebnisse gehabt, durfte über die eine oder andere Hängebrücke, aber auch da hat halt mich Komoot wieder so dermaßen in die Irre geführt gehabt. Das waren eigentlich keine Wege für Fahrräder. Also es waren maximal Wege für Wanderer oder für halt Fußgänger, aber alles andere als für Fahrräder. Nun ja, sei es drum. Ich kam mit einem sehr matschigen Fahrrad und einem sehr, ja, ausgelaugten Körper irgendwann in Gorka an. Wurde mir empfohlen, kleines Bergdorf. Natürlich Berge wieder ohne Ende. Das war halt die Kehrseite der Medaille. Dadurch, dass ich nicht über den Highway gefahren bin, sondern, wenn ihr euch das mal auf der Karte angucken wollt, nördlich vom Highway zwischen Pokhara und Kathmandu. Und demnach war ich natürlich viel mehr in den Bergen, viel näher im Himalaya oder mehr im Himalaya dann eben unterwegs. Und ja, es ging mehr auf und ab. Und ich hatte deutlich mehr zu tun und zu kämpfen. Also ich glaube, ich bin anstatt 200 Kilometer über den Highway und irgendwie so 2000 Höhenmeter bin ich über 300 Kilometer und irgendwie so 7, 8000 Höhenmeter gefahren. Also so mal zum Verhältnis. War schon einiges mehr. Aber ja, waren eben auch schöne Ortschaften dabei, so wie Gorka. Das war richtig cool. Es lag so ein bisschen in den Bergen. Nachdem ich so fertig war durch diesen Matschtag, habe ich da auch erstmal einen Restday gemacht. Ich glaube, ich bin nur 2 Tage gefahren. Oder waren es drei, bis ich nach Gorka kam? Ich glaube, es waren am Ende sogar nur zwei. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Also ich weiß nicht, ob ich mir den Rest Day so richtig verdient hatte, aber gemacht habe ich ihn trotzdem und er tat auch ganz gut. Ich habe unter anderem witzige Leute kennengelernt, wobei so ein richtiger Rest Day war es auch nicht, weil ich bin dann so ein bisschen durchs Ort gewackelt und noch weiter hoch auf den Berg und habe dort ja mir ein paar Sachen angeschaut, die Aussicht genossen, bin durch das Ort gelaufen, also ja. Sagen wir mal, ich habe mir die Beine vertreten auf eine andere Art und Weise. Aber ich habe auch coole Leute kennengelernt, unter anderem zwei Israelis. Sie hieß Danit, beziehungsweise Dunja, den Namen hat sie sich selber gegeben. Er hieß, shit, komme ich nicht mehr drauf. Anyway, die waren beide aus Israel, die hatten sich aber auch dort kennengelernt, in dem, ja, Hotel, Hostel, wie auch immer. Wir haben uns morgens beim Frühstück getroffen. Richtig cool. Zwei, ja, coole Israelis, mit denen ich dann so ein bisschen auch den Tag verbracht habe. Wir haben nachmittags noch ein bisschen nach dem Laufen, / Wandern, ja, im Park gechillt, uns mit ein paar Locals unterhalten, vor allem mit einigen Kindern und deren Müttern dazu. Ein Haufen Hunde waren dort auch. Die Kinder waren natürlich super interessiert. Wir haben uns ja einfach ein bisschen bespaßt mit denen und soweit es in Englisch ging, mit den Müttern unterhalten. War ein sehr entspannter Rest-Day auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Und auch sich ja mit den beiden Israelis natürlich auszutauschen. Ja, ich will mit dem politischen Kram gar nicht anfangen. Natürlich war das auch hier und da mal wieder ein bisschen Thema gewesen, aber das will ich jetzt gar nicht hier ausrollen. Da kann sich jeder sein eigenes Bild zu machen, seine eigene Meinung dazu bilden. Ich glaube, dafür ist der Podcast hier die falsche Adresse. Auch wenn ich natürlich selbst eine Meinung dazu habe, klar. Aber nee, lassen wir an der Stelle mal beiseite, denke ich. Waren trotzdem einfach gute, spannende Gespräche, wie eigentlich immer mit Reisenden. Und komischerweise hier in Nepal habe ich bisher viele Israelis getroffen. Also hat mich ein bisschen gewundert, wirklich unverhältnismäßig oft. Ich weiß nicht, ob die zu Nepal irgendwie gute Beziehungen haben oder woher das kommt. Aber oftmals, wenn ich Leute hier gefragt habe, so in den letzten Tagen, haben die gesagt, dass die aus Israel kommen. Also so viele Israelis in so kurzer Zeit habe ich bisher eigentlich nie irgendwo kennengelernt, nie irgendwo getroffen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, demnach cooler Tag. Ja, spannende Gespräche. Also auch gerade mit Dunja habe ich mich gut verstanden. Wir hatten auch ja ein bisschen tiefgründigere Gespräche hier und da. Das war ganz cool. Nicht irgendwie nur so immer dieser reisenden Smalltalk. Klar, da kommst du natürlich schnell ins Gespräch, aber dann sind das immer so die gleichen Dinge halt, ne? Wo bist du rumgereist? Was hast du bisher gesehen? Wie lange reist du schon? Bla, bla, bla. Wenn man dann mal sich ein bisschen länger mit jemandem unterhält, dann kann man wenigstens auch mal ein bisschen tiefgründigere Gespräche führen halt. Warum machst du so eine Reise überhaupt? Oder ja, was bewegt dich auf so einer Reise? Was für positive, negative Erfahrungen und so hast du gemacht? Das tauschst du ja jetzt auch nicht meistens mit jedem dann gleich aus. Das war schon ganz cool. Demnach war es ein insgesamt schöner Tag und am nächsten Tag bin ich dann weiter Richtung Kathmandu hier. Ja, Straßen wurden schlechter oder sagen wir mal, die Straßen wurden weniger eigentlich. Das trifft es vielleicht eher. Teilweise waren da einfach gar keine Straßen mehr. Und ich hatte wieder mal gut zu kämpfen, mit mir selber auch zu kämpfen, auch mental mit mir selber zu kämpfen. Hitze war auch am Start, nicht zu vergessen. Also denkt man vielleicht gar nicht, aber Nepal ist aktuell echt warm. Es waren jeden Tag wieder über 30 Grad. Ich wurde fett gegrillt in der Sonne. Wieder mal der Planet brannte. Auch wenn die Sonne kein Planet ist, wir wissen es ja so langsam. Aber ja, der Planet brannte. Und demnach hatte ich anstrengende Tage. Ich wollte aber halt auch nicht auf den Highway ausweichen, bin der Route so weit treu geblieben. Wobei, nee, ich hatte noch mal ein, zwei Mal ein bisschen was angepasst, weil ich nach diesem matschigen Tag gemerkt habe, dass die absolut kleinen Straßen, die Komoot da manchmal vorgeschlagen hat, dann eben doch nichts sind, sondern wenigstens so ein Mittelding, wo nicht nur Matsch und sowas dabei ist. Da es nach wie vor öfter mal geregnet hat, hatte ich da keinen Bock mehr drauf und das war auch eine ganz gute Entscheidung. Dann war ich zumindest mal auf ja so Schotterwegen unterwegs oder so groben Steinen. Das war natürlich super anspruchsvoll, anstrengend, gerade wenn es dann bergauf ging, aber auch bergab. Also wenn du schneller unterwegs bist, bergab und keine Federung hast, da schüttelst dir die Augen aus dem Kopf, da schüttelst dir die Handgelenke kaputt. Also das merkst du dann schon. Das Ist schon ziemlich anspruchsvoll auf jeden Fall. Aber ja, hat trotz allem Spaß gemacht am Ende. Und ich bin in einem mini kleinen Ort angekommen. Hab eigentlich nur die Leute nach was Essbarem gefragt und bin dann letztendlich in einer Art Hotel gelandet, würde ich mal so sagen. War ein kleines Restaurant mit irgendwie 3-4 Zimmern angegliedert. Und dort habe ich mir was zum Abendessen gegönnt und mich gut mit ein paar Locals unterhalten, die am Ende sogar so nett gewesen sind, nachdem wir uns, weiß gar nicht, 2-3 Stunden unterhalten hatten. Ich war eigentlich schon fix und fertig. Ich hatte immer noch meine Fahrradsachen an und wollte eigentlich nur wissen, wo ich mein Zelt hinstellen kann, wo ich einigermaßen irgendwo in Ruhe ein Zelt aufbauen kann zum Pennen nach dem Abendessen. Und die haben ständig nur gesagt, ja, mach dir keinen Stress, wir organisieren was. Haben sie am Ende auch gemacht. Ist halt, wenn du dann da sitzt und denkst, jo, ich würde jetzt dann mal gerne irgendwie aus meinem dreckigen, verschwitzten Zeug hier raus und die das alles ganz entspannt sehen, dann denkst du dir irgendwann auch mal, na gut, jetzt muss mal langsam was passieren. Aber ja, letztendlich haben sie sich drum gekümmert und haben mit dem Besitzer abgesprochen, dass ich ein Zimmer krieg in dem Hotel, was natürlich mega geil war, weil damit hatte ich eine Dusche, womit ich nicht gerechnet hatte. Ich musste kein Zelt aufbauen und somit war auch die ganze Wartezeit in Anführungszeichen, die vorher dafür draufging, war damit wieder wett und gewonnen. Ich konnte einfach duschen und mich dann entspannt ins Bett chillen. War kein Deluxe-Zimmer, sagen wir es mal so. Also, ja, Bettwäsche in so manchen Räumlichkeiten, die wird hier nicht unbedingt regelmäßig gewaschen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber okay, ich war so fertig nach dem Tag, war es mir eigentlich auch völligst egal. Kleine Überraschung hatte ich am nächsten Morgen, weil, und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, ich hatte noch ein bisschen Obst in meiner Tasche, was ich mir unterwegs geholt hatte und dachte so, was liegt denn da überall so Zeug am Boden rum? Ich hatte natürlich ein paar meiner Taschen mit ins Zimmer geschleppt, aber eigentlich nur so die wenigsten. Nur, ja, die mit dem Essen halt, die mit meinen Klamotten und so die Lenkertasche. Und wie auch immer, ich vermute, dass es eine Maus war. Ich habe keine Ahnung, wie die da reingekommen ist. Aber wie auch immer, die da reinkam, hat auf jeden Fall mein ganzes Obst komplett zerfressen. Da war nichts mehr übrig. Auch nicht, dass irgendwie von 3 Bananen, die ich hatte, eine angefressen war oder so. Nein, es waren einfach alle 3 angefressen. 2 Äpfel hatte ich, waren auch beide angefressen. Also konnte einfach alles weg, direkt wegschmeißen. Nichts übrig geblieben. Von daher, ja, ein etwas witziger Start in den Tag, weil damit habe ich einfach gar nicht gerechnet. Ich weiß auch nicht, wie die da reingekommen ist ins Zimmer. Also sah jetzt nicht so aus, als wären da irgendwie groß irgendwo Löcher oder irgendwas gewesen. Das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, wäre vielleicht unter der Tür durch, weil die Tür hatte unten schon einen relativ großen Schlitz, dass die quasi von draußen kam. Ich habe morgens nämlich mal geguckt, auch so unterm Bett und so weiter. Dachte, ja, dann muss die ja noch im Zimmer sein. Nee, da war nix zu finden. Anyway, das Obst war weg. Ich habe mich wieder auf den Weg gemacht und bin weiter hierher und hatte noch eine sehr, spannende letzte Nacht. Ich habe eigentlich gedacht, ich schaff's an dem Tag schon bis nach Kathmandu, aber da waren viel zu viele Höhenmeter mit drin. Das hätte ich nicht gedacht. Die Straßen wurden da auch immer schlechter. Hat man gemerkt, der Verkehr wurde auch deutlich mehr, obwohl ich noch auf Seitenstraßen unterwegs war. Oder ja, zumindest mal nicht auf dem Highway nach wie vor, aber schon auf bisschen größeren Straßen wurde der Verkehr deutlich mehr. Und demnach wurde es auch immer zäher, immer schwieriger mit den Höhenmetern noch zusammen. Und dann habe ich gemerkt, ey, das schaffe ich nicht. Ich war so um 5 nachmittags, habe ich bei einem Restaurant angehalten und habe mir irgendwie eine Cola geholt und dachte, ja, ich fahre noch ein bisschen weiter. Da waren es noch 30 Kilometer, ein bisschen mehr wie 30 Kilometer hier nach Kathmandu. Und dann hat der Besitzer mir gesagt, ja, die Straße, die ist jetzt noch so 3-4 Kilometer lang gut und dann ist da nur noch Baustelle angesagt, bis nach Kathmandu. Und ich dachte so, welche Straße und wovon redest du? Von wegen gut. Da ist einfach gar nichts gut. Die war an dem Punkt, war die schon relativ bescheiden. Und wenn er sagt, ja, die ist jetzt noch gut und in 3, 4 Kilometern ist dann nur noch Baustelle, dann dachte ich, ja, okay, geil. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich irgendwo hier zelten kann. Ich war halt direkt, ja, auf so einem, vielleicht war es auch so ein Zubringer-Highway oder es war ein anderer Highway. Also es war auf jeden Fall eine Hauptstraße gewesen. Und dann hat er mir angeboten, dass ich mein Zelt direkt vor sein Restaurant stellen kann und ja, dort dann zelten kann. Ja, was soll ich euch sagen? War eine unruhige Nacht, ne? Also ich glaube, bis 1, 2 Uhr so rum sind die LKWs da rumgefahren, waren ständig am Hupen. Ich konnte von meinem Zelt aus die Straße sehen. Ich konnte die Nummernschilder quasi lesen von meinem Zelt aus. So nah war ich da dran. Dann war mal ein paar Stunden Ruhe und ab 5, halb 6 morgens ging es wieder los. Also mit Schlafen war da nichts groß gewesen. Aber das dachte ich mir schon vorher. Da habe ich mir schon vorher gedacht, als ich das Zelt dahingestellt habe. Von daher hat es keine Rolle gespielt. Ich war mal wieder fix und fertig. Hab mir nur noch was zu essen gegönnt, uns da im Restaurant und mich noch ein bisschen mit der Tochter des Besitzers unterhalten. Die war ganz witzig. Wie alt ist man, wenn man in die 5. Klasse geht? 10? Ja, ich glaube, die war so 9 oder 10, sowas in dem Dreh. Und hat richtig gut Englisch gesprochen. Also ich war echt überrascht. Besser als die Eltern. Und ja, die hat mir da noch ein paar Stories aus der Schule erzählt. Während ich am Essen war, hat sie sich quasi zu mir gesetzt und sich mit mir unterhalten. War ganz witzig. War ganz süß. Und ja, auch da wieder cool natürlich, einfach ein bisschen sich mit den Locals zu connecten. Die sind alle unglaublich nett hier in Nepal. Die sind alle so hilfsbereit, die Leute. Also ich habe ein komplett, ja, ich will nicht sagen falsches Bild, aber ich habe ein komplett anderes Bild eigentlich vorher davon gehabt und bin so, so positiv überrascht. Und gerade nach dieser Zeit in Indien jetzt tut mir das richtig gut, einfach hier in Nepal mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Viel, viel besser als in Indien, also tausendmal besser. Die Leute haben ein gewisses Verständnis, einen gewissen, ja, Respektabstand, sag ich mal. Aber trotzdem sind sie alle nett, hilfsbereit und auch, ja, sehr, sehr, sehr nah und menschlich trotzdem, ohne irgendwie halt, ja, da so ein bisschen über die Schwelle zu greifen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also die Nummern in Indien, die waren ja da teilweise was ganz, ganz anderes. Von daher, ja, das war meine letzte Nacht direkt am, in Anführungsstrichen, Highway. Und am nächsten Tag hatte ich dann nur noch um die 30, paar 30 Kilometer hier bis nach Kathmandu. Aber es war genauso, wie der nette Restaurantbesitzer gesagt hat. Es ging noch ein paar Kilometer, wo es mehr oder weniger Asphalt war und dann war nur noch eine einzige riesige Baustelle. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wirklich, da ging auch nichts mehr mit dem Verkehr. Die Autos kamen, Autos, LKWs, was auch immer, da kam keiner mehr aneinander vorbei. Es war alles voll mit Staub. Also ich hatte komplett mein eines Buff vom Hals hoch bis über die Nase gezogen, Brille auf, das andere Buff oben über die Haare rüber. Hab mich versucht einzupacken, so gut wie es geht. Aber durch die Hitze, mit Schwitzen natürlich, meine Arme, Beine komplett, der ganze Staub ist an mir kleben geblieben. Und selbst mit dem Buff vorm Mund habe ich mir einen abgehustet. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe einen Sandkasten im Mund. Also da war so viel Dreck aufgewirbelt worden, so viel Dreck in der Luft. Durch die ganzen Autos natürlich auch oder durch die ganzen LKWs. Das abartig. Abartig gewesen. Und es ging ordentlich berghoch. Das kam halt auch noch dazu, dass ich nochmal richtig einen ordentlichen Anstieg machen musste, bevor ich dann irgendwann mal endlich oben angekommen war und es dann rollen lassen konnte. Und kaum war ich oben, war auch zack natürlich die Straße wieder besser. Also oftmals war die Verbindung zwischen Berg hoch und Baustelle, Schrägstrich mieser Straße natürlich sehr undankbar. Aber dafür ja. Berg runter konnte ich dann hier entspannt nach Kathmandu reinrollen und war auch, ja, zeitig dann mittags da. Ich bin morgens früh los, da ich sowieso nicht schlafen konnte, habe ich mir gedacht, gut, wenn ich jetzt eh nicht mehr einschlafen kann, dann kann ich auch aufstehen und dann kann ich auch losfahren und dann bin ich, glaube ich, schon 7 oder sowas losgefahren, also relativ zeitig. Von daher konnte ich es mir ein bisschen noch, ja, erlauben, einteilen, berghoch, mir noch ein bisschen Zeit nehmen und musste da nicht ganz so durchboxen durch den ganzen Dreck und Staub und kam dann relativ entspannt hier an, bevor auch die große Mittagshitze wieder kam. Also das war die letzten Tage auch schon fast wieder ein Problem gewesen, dass es mittags so zwischen 12 und 2 so heiß wurde, dass ich da eigentlich kaum Fahrrad fahren konnte. Da wurde ich gegrillt dermaßen. Da habe ich dann immer versucht, einfach mir irgendwo Schattenplatz zu suchen, Pause zu machen, was zu essen, zu trinken, wie auch immer. Weil ansonsten ging da gar nichts. Meine Arme, Beine, besonders die Hände, die haben eh schon wieder gut gelitten. Die waren schon wieder ganz ordentlich verbrannt. Da hat sich die Haut abgeschält in den letzten Tagen mal wieder. Ja, was willst du machen, ne? Bleibt dir nicht viel anderes übrig. Aber ansonsten nice. Ich bin in Kathmandu. Leute, ich hab's tatsächlich, ja, geschafft und bin hier in Kathmandu gelandet. Eigentlich schon crazy, wenn man sich jetzt das mal wieder so vor Augen führt, wo Kathmandu auf der Karte liegt, Hauptstadt von Nepal, und einfach mal mit dem Fahrrad hierher gefahren. Die Stadt ist auch echt cool, muss ich sagen. Ich bin jetzt ein paar Tage hier gewesen. Also schon irgendwie, hat schon Charme und hat auch, ja, trotzdem, dass es relativ viele Leute sind und ja, der Verkehr natürlich auch ein bisschen chaotisch ist und so weiter, ist ja klar. Hat schon echt einen entspannten Vibe, würde ich sagen. Also gefällt mir richtig gut bisher. Ganz anders, als jetzt irgendwie andere größere Städte in Indien oder sowas gewesen sind. Also bin ich hier schon, fühle ich mich hier deutlich wohler in Kathmandu und habe hier ein deutlich besseres Gefühl, als ich in manch anderen Großstädten hatte. Ich habe auch keinen Plan jetzt, um ehrlich zu sein, wie groß Kathmandu ist. Ich glaube so knappe Millionen oder sowas. Also es ist natürlich auch nicht riesig, aber ja, hat schon was. Kann ich euch nur empfehlen, mal nach Nepal zu kommen generell. Das hatte ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, weil Nepal ist echt, ja, einfach ein tolles Land. Schöne Leute, was heißt schöne Leute? Coole Leute, schönes Land, macht Spaß hier zu reisen und ist auf jeden Fall eine Reise wert für jeden, der gerne in die Natur oder die Berge geht sowieso. Also da brauche ich euch, glaube ich, nichts erzählen, was ihr hier an Bergen sehen könnt. Das könnt ihr nirgendwo anders auf der Welt erleben. Von daher hat schon was ganz Besonderes. Ja, was habe ich die letzten Tage hier so getrieben? War ziemlich easy. Ein kleines Highlight, oder nicht nur eins, aber eins der kleinen Highlights war eine Massage, die ich mir hier gegönnt habe, die von Blinden gemacht wurde. Das war ganz cool. Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal euch gar nicht erzählt. Das war nämlich, hatte ich in Pokhara, hatte ich das auch schon gesehen. Und hier bin ich wieder daran vorbeigelaufen, da bin ich mal rein und habe mich mit dem Mann unterhalten. Seeing Hands heißt das Ganze. Und die haben mehrere Institutionen, unter anderem eben, ja, Blindenmassage. Und ich glaube, der Mann an der Rezeption war sogar auch blind, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber ja, die Masseure sind alle, Masseure oder Masseurinnen, die sind alle blind. Und dementsprechend ist das schon, ja, coole Erfahrung auf jeden Fall, weil das doch ein bisschen anders abläuft als eine gewöhnliche Massage, wenn die dich eben nicht sehen. Doch jetzt, ich glaube, ich hatte euch in der letzten Folge doch schon davon erzählt, oder? Keine Ahnung, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Anyway, also ja, das tat ganz gut, nicht nur körperlich natürlich, sondern auch so waren wieder interessante Gespräche gewesen. Während der Massage habe ich mir 90 Minuten da gegönnt, um einfach ein bisschen, ja, dem Körper mal was Gutes zu tun nach den harten Tagen hier auf dem Weg nach Kathmandu. Und am nächsten Tag, nee, 2 Tage später, habe ich dann genau das Gegenteil gemacht. Da habe ich dem Körper ja in dem Sinne nichts Gutes getan, sondern habe ihm ein wenig Schmerzen zugefügt in Form eines neuen Tattoos. Ich habe mich hier ja relativ spontan eigentlich entschieden, mal wieder tätowieren zu lassen. Auf der Reise ist ja auch nicht das erste, wisst ihr ja. Aber war mal wieder an der Zeit. Und der gute Ajay, der hat ein unglaublich geiles Design entworfen aus den 3, 4 Elementen, die ich ihm mit auf den Weg gegeben habe. Meine Tattoos sehen ja meistens so aus, dass ich mich mit dem Künstler, mit dem Artist zusammensetze oder vorher mich mit dem per WhatsApp, Insta, was auch immer connecte und eigentlich nur sage, was ich gerne für Elemente in meinem Tattoo hätte, weil die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich nicht der kreativste Mensch bin, dass ich nicht unbedingt gut zeichnen kann und dementsprechend die Dinge nicht in der Form umsetzen kann, wie ich sie vielleicht gerne hätte oder wie ich sie im Kopf habe. Von daher sage ich den Künstlern meistens einfach nur, was ich gerne in meinem Tattoo sehen will und lasse ihnen ansonsten freie Hand. Und das hat der AJ unglaublich gut umgesetzt. Der hat das direkt innerhalb von ein paar Stunden, war mittags bei dem, abends hat er mir den Entwurf geschickt und da gab es eigentlich schon fast nichts mehr dran zu ändern. Wir haben noch 1, 2 Kleinigkeiten gemacht. Ansonsten war das Ding top. Und ja, bei dem Preis noch dazu, also er wurde mir von jemandem empfohlen, den ich hier im Vorbeigehen im Hostel getroffen hatte, weil ich gesehen habe, dass der ein frisches Tattoo hat, habe ich ihn angesprochen. Und bei dem Preis von 25 Euro die Stunde, da kannst du nicht Nein sagen. Im Gegenteil, da der das auch nicht nur designmäßig, sondern auch dann letztendlich tattoomäßig so genial umgesetzt hat auf meinem Arm, bin ich jetzt sogar schon dran, mit ihm noch was zu planen. Ich habe ihm vorhin ein paar Bilder geschickt und mal gucken. Vielleicht mache ich nach meinem Vipassana die andere Seite von meinem Unterarm dann auch noch zu und dann ist direkt der ganze Arm gemacht. Wenn er mir dann auch nochmal so ein geiles Design hinzaubert, dann denke ich, werde ich ihn das auf jeden Fall machen lassen, weil bei dem Preis, also ich habe am Ende 7 Stunden, ich war über 7 Stunden da, aber ich hatte 7 Stunden reine Tattoo-Zeit auf der Uhr, die rechnen nach Stunde eben ab, deswegen auch der Stundenpreis. Letztendlich hat er mir den Preis dann für 6 Stunden gemacht, weil er vorher gesagt hat, wahrscheinlich dauert es so ungefähr 5. Und dann hat er gesagt, ja, hat jetzt 7 gedauert, okay, aber machen wir 6 Stunden draus. Ganz ehrlich, da kriegst du in Deutschland, da machen die Tätowierer in Deutschland, wenn du dir einen guten suchst, da machen die noch nicht mal einen Finger für krumm. Also, kannst du vergessen. Jeder, der Tattoos hat, der weiß, wovon ich rede. Von daher war das hier absoluter Traum, wie das abgelaufen ist und wie der das Ding umgesetzt hat bei mir auf der Haut. Perfekt, also hätte nicht besser sein können. Von daher nach der Erfahrung, mal gucken, vielleicht macht er mir noch ein schönes Design und dann, ja, gibt's auf der anderen Seite vom Unterarm das nächste Tattoo in ein paar Tagen, ein paar Wochen. Ja, wahrscheinlich eher Wochen. Wenn ich jetzt erstmal 10, 11 Tage im Vipassana bin, dann werden es wohl doch eher Wochen draus werden. Das war's eigentlich auch schon so mit meiner Zeit hier in Kathmandu. Mein Visum habe ich noch verlängert. Habe ich, glaube ich, gestern gemacht. Ja, doch, das habe ich gestern gemacht, an einem Sonntag, auch witzigerweise. Weil hier ist der Samstag, der Sonntag. Sprich, samstags ist hier alles zu. Relativ tote Hose. Sonntags ist hier eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag. Das läuft nämlich nächste Woche aus. Das hatte ich ja bereits in Pokhara schon einmal verlängert. Für weitere 15 Tage habe ich jetzt nochmal verlängert, damit ich auf jeden Fall durch das Vipassana komme und dann, ja, gibt's, ach so, eine Entscheidung gibt's ja auch noch, genau. Weil ja, die Folge wird ja schon wieder so lang hier. Und zwar gibt's noch eine Entscheidung, die ich euch gerne mitteilen wollte. Habe ich die Entscheidung getroffen von Kathmandu aus nach meinem Vipassana erst nochmal einen Moment hier in Nepal zu bleiben. Wie ich eben schon gesagt habe, zum einen, weil es mir natürlich so gut gefällt und zum anderen warte ich noch auf ein paar Leute, mit denen ich mich dann zusammentue für eine Gruppenreise durch Tibet. Da war ja in den letzten Wochen viel, viel hin und her für mich, viel, viel hin und her im Kopf, ob ich denn durch Tibet reisen soll, ob ich den Aufwand machen soll, auch preislich das auf mich nehmen soll, oder ob ich doch hier zum ersten Mal samt Fahrrad dann fliegen muss. Hab mich jetzt aber dazu entschieden, zusammen mit ein paar anderen, ja, Reisenden, einem Bekannten tatsächlich, dem guten Marco, den ich schon das eine oder andere Mal auf der Reise getroffen habe. In Kirgisistan, in China haben wir uns auch getroffen. Also ein paar Mal sind wir uns schon über den Weg gelaufen, der ist auch mit dem Fahrrad unterwegs. Und da haben wir jetzt ein bisschen eine Gruppe geformt und sind gerade dabei, das alles ja final festzumachen mit einer Agentur, mit einer Reiseagentur, um dann letztendlich durch Tibet nach China zu reisen und dann von China oben aus dem Norden nach Vietnam rein. Zumindest ist das mal mein Plan im Moment. In China kann ich mich ja wieder frei bewegen, nur in Tibet dürfen wir uns halt nicht frei bewegen. Da brauchen wir einen Fahrer, einen Guide. Also wir dürfen auch nicht selber fahren mit dem Fahrrad. Das wird nachher, ja, ein bisschen eine Autoreise sozusagen werden, durch Tibet durch, bis wir dann aus der Tibet-Region rauskommen und dann eben nach Yunnan wahrscheinlich. Müsste die Region sein, in die wir dann reinkommen. Und von dort dürfen wir uns dann wieder frei bewegen und können unsere 30 Tage Visumsfreiheit, die wir mit unseren europäischen Pässen in China ja mittlerweile bekommen, können wir dann dafür nutzen, um da noch ein bisschen rumzugondeln und von dort nach Vietnam einzureisen. So sieht der aktuelle Plan aus, aber da kann ich euch beim nächsten Mal nochmal ein bisschen mehr drüber erzählen, weil die ganze Tibet-Nummer, die ist schon, ja, die ist schon sehr aufwendig, sehr anspruchsvoll. Nicht nur was die Papiere angeht, man muss eben mindestens 4 Leute sein, um überhaupt die Einreisegenehmigung dazu bekommen. Es geht alles nur über ein Gruppenvisum. Man braucht eben einen Guide, man darf sich nicht frei bewegen. Also so ein paar Regularien, die ja sowieso hier und da auf China zutreffen, aber Tibet hat dann nochmal einiges an extra obendrauf. Macht's nicht ganz günstig. Ich will jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen, aber eigentlich wird's gar nicht günstig, sondern im Gegenteil, es wird sehr teuer. Mal gucken, was für einen Preis wir letztendlich raushandeln können. Im Moment ist der ja noch verhältnismäßig hoch angesetzt. Wir sind da noch in Verhandlungen und versuchen da noch irgendwie an allen Ecken und Enden einfach ein bisschen was abzuraspeln und ja, das Ganze ein bisschen zu drücken. Vielleicht finden wir auch noch den einen oder anderen, der noch zu unserer Gruppe dazustoßen will. Und dann haben wir sowieso besseren Verhandlungsspielraum. So sieht das aus. Mal gucken, was da noch kommt mit Tibet. Aber ja, die Entscheidung ist prinzipiell erstmal jetzt für Tibet gefallen. Und wenn da nicht nochmal irgendwas komplett verrutschen sollte, dann denke ich, geht das auch klar. Und dann werde ich dann durch Tibet weiterreisen. Also noch kein Flieger, noch keine Flugreise. Die kommt dann wahrscheinlich erst, wenn ich irgendwann in Indonesien bin und von Indonesien nach Australien muss. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Da geht noch einige Zeit ins Land, bis ich irgendwann mal an dem Punkt angekommen bin. Von daher, jetzt werde ich erstmal hier die Augen zumachen und ja, mich auf mein Vipassana für morgen vorbereiten, körperlich und mental. Die letzte Nacht ausschlafen wahrscheinlich. Zumindest habe ich nicht vor, morgen früh um 4 Uhr den Wecker zu stellen. Ich bin echt gespannt, wie das dann die Tage danach wird. Ich werde es euch erzählen, wenn ich dann da raus bin und die Erfahrung gemacht habe. Also ich bin mir sicher, dass es eine positive Erfahrung am Ende wird. Von daher kann es mir nur gut tun und ja, ich erzähle euch dann gerne im Nachhinein davon. Bis dahin würde ich sagen, Leute, ich wünsche euch was. Haltet mir fleißig die Wursthoch zu Hause und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Schöne Grüße hier aus Kathmandu. Bis dann. Ciao, ciao.
Ein Abenteurer, ein Bike, ein Ziel. ThriveSide. Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast. ThriveSide.